Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir kommen nun zum dritten Predigteil des Epheserbriefes und sind jetzt im Kapitel 2 angelangt, bei den Versen 1 bis 10. Und während der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass in diesen Versen wirklich sehr, sehr viel und auch sehr geballte Wahrheiten stecken. Ich hatte eigentlich mit 3 Punkten geplant. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir es zeittechnisch alle 3 Punkte schaffen. Das kann sein, wenn es zu lange geht, dass ich dann nach 2 Punkten aufhören werde und dann das nächste Mal den 3. Punkt mache. Auch hatte ich eigentlich eine schöne Geschichte als Einleitung rausgesucht, aber ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, die einfach wegzulassen, weil es steckt so viel Spannendes auch in den Versen, dass wir die gar nicht vermissen werden. Das Kapitel 2 beginnt ja mit "auf euch" und somit ist es ja offensichtlich, dass Paulus die Verse aus 2 Vers 1 an die Verse, die davor stehen, mit dranhängt, dass sie zusammengehören. Und deswegen wollen wir noch mal kurz überlegen, auch weil ja einige dabei sind, die ersten Predigten nicht gehört haben, was eben in den ersten Versen vorkam. Und zwar ist es so, dass Paulus in Kapitel 1, insbesondere in den Versen 3 bis 14, so den Grundstein für das Buch für den Brief gelegt hat. Und dort beschreibt er das Erlösungswerk des dreieinigen Gottes. Er beschreibt, wie wir vom Vater erwählt wurden, dass wir erlöst worden sind durch das Blut seines Sohnes und dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und er macht klar, dass dies alles zum Lob seiner Herrlichkeit dient. So hat uns Paulus das große Erlösungswerk Gottes vor Augen gemalt, auch seinen Heilsratschluss, und hat uns deutlich gemacht, dass wir alles nur in Christus haben und das nur in Christus Gültigkeit hat. Er schreibt, dass das ganze Erlösungswerk allein Gottes Werk ist und dass es allein zu seiner Verherrlichung dient. Im zweiten Teil vom ersten Kapitel dankt er dann dafür, dass die Epheser dieses Erlösungswerk annehmen dürfen, dass Gott ihnen Glauben dazu geschenkt hat. Und deswegen dankt er beständig Gott für ihren Glauben und er betet auch für sie, dass sie in dieser Wahrheit über die Erlösung in dem Evangelium, dass sie darin noch weiter in der Erkenntnis wachsen, dass sie es in das Zentrum ihres Lebens und auch ihrer Gemeinde stellen. Er bittet Gott darüber, dass sie in Erkenntnis über die Hoffnung der Berufung, die wir haben, über den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und auch über die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung sowie der Stellung, die jetzt Christus hat, dass wir in dieser Erkenntnis immer wieder wachsen mögen, dass wir sie nicht beiseite legen und sagen, nee, das gehört nur zum Anfang, sondern dass sie sich bewusst machen, dieses Evangelium ist zentral für ihr Leben und zwar für ihr ganzes Leben. Und so möchte er ihnen jetzt in Kapitel 2 dann aufzeigen, wie dann jetzt jeder von ihnen ganz konkret vom Evangelium ergriffen worden ist. Und deswegen verbindet er es und schreibt "auf euch". Und wir werden jetzt dann gleich sehen, wie dieses Evangelium den Ephesern und somit auch uns zuteil geworden ist und ja, wie Gott durch das Evangelium wirkt. Deswegen wollen wir gemeinsam jetzt den Predigttext lesen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Lasst euch nicht verwirren, ich lese es aus der Schlachterübersetzung. Ihr habt auch ein Gottesdienstblatt, die gute Nachricht, oder vielleicht auch eine eigene Bibel. Bitte, ja, verfolgt einfach genau den Predigttext mit. Okay, Epheser 2, Kapitel 1, Epheser 2, Vers 1. "Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der jetzt in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Paulus hat uns schon im ersten Kapitel aufgezeigt, dass die Errettung Gottes Werk ist. In den ersten Versen steht nicht, dass der Mensch irgendwie was getan hat, sondern es wird uns beschrieben, wie Gott die Errettung geschaffen hat, indem er Menschen erwählt hat, indem Jesus Christus für sie ans Kreuz gegangen ist und indem sie versiegelt worden sind im Heiligen Geist. Und auch im zweiten Kapitel macht er klar, dass es eben sein Werk ist, weil der Mensch tot in Sünde ist. Und so kommen wir jetzt zum ersten Punkt, ein Leben in Finsternis und Tod. Wenn Gott durch das Evangelium in einem Menschen zu wirken beginnt, dann beginnt die Geschichte mit der Sünde des Menschen. Das ist der Startpunkt. Wir studieren als Juden gerade den Propheten Hosea, da geht es ihm auch viel darum, wie der Prophet die Sünde des Volkes und auch das nahende Gericht aufzeigt. Und in Kapitel 7, Vers 1 stand dann ein interessanter Satz, der ja, für uns zu einer wichtigen Aussage geworden ist. Und zwar steht da: Wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias. Also auch da sagt er, wenn ich Israel heilen will, so beginnt es, dass sich die Schuld und das ganze Übel im Volk offenbart. So ist es auch das Evangelium, das uns unseren Zustand offenbart, nämlich dass Menschen tot in Übertretung und Sünde sind. Das griechische Wort, das Paulus hier zu nutzt, heißt Tod oder Toter. Und es bezeichnet einen natürlich Gestorbenen und dann eben übertragen auf einen geistlich und in Sünden toten Menschen. Aber das Wort wird häufig eben auch wirklich für natürlich gestorbene Menschen benutzt. Es soll eben sagen, dass ein solcher von der lebendig machenden Gnade Gottes getrennt, oder genauer, er hat sich von dem belebenden Einfluss des göttlichen Lichtes und Geistes getrennt. So wie ein toter Körper den Einfluss des äußeren Lichtes und der Luft nicht mehr in sich aufnehmen kann. Eben das jetzt aus dem Lexikon, und man sieht, dass eben wenn jemand tot ist, er ist eigentlich in einer Umgebung, die Leben bewirken könnte. Es ist Sauerstoff vorhanden, es ist Licht vorhanden, und doch ist ein Mensch tot und es bringt ihm nichts mehr. Und genauso ist es eben auch mit dem geistlich Toten, dass das Lebendigbringende ihn nicht von sich aus erreichen kann. Er kann es nicht aufnehmen, er kann dadurch nicht von sich aus zum Leben kommen. Und es heißt dann eben da weiter in dem Lexikon: Deshalb hat ein geistlich Toter keine Hoffnung auf das ewige Leben. Das heißt, genauso wenig wie ein leiblich Toter von sich aus irgendwie zum Leben zurückkommen könnte, könnte ein geistlich Toter von sich aus geistliches Leben erlangen. Und Paulus zeigt uns dann weiter auf, warum wir tot sind. Er schreibt: Durch Übertretung und Sünde, in denen ihr einst gelebt habt. Es ist so, dass eben alle Menschen von Geburt an Sünder sind und es auch ihr ganzes Leben lang. Adam und Eva, sie haben vor Gott gesündigt und dadurch alle Menschen von Gott entzweit. Und auch alle jetzt lebenden Menschen verachten und streiten gegen Gott immer wieder, indem sie sich von seinen Geboten abwenden, sie missachten ihn und bereiten Gott beständig Unehre. Denn Gott hat uns Menschen eigentlich erschaffen in seinem Bild, und es war sein Plan, dass wir ihm Ehre bereiten, und doch haben die Menschen von Anfang an Gott verworfen und ihm Unehre bereitet dadurch, dass sie seine Gesetze übertreten. Und deswegen wird um unseretwegen der Name Gottes immer wieder gelästert, so schreibt mal Paulus. Und damit ist kein Mensch alleine. Paulus schreibt: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und später schreibt er dann: Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das heißt, Der ganze Weltlauf ist damit inbegriffen. Der ganze Weltlauf hat sich gegenüber Gott aufgelehnt. Und eine ganz interessante Stelle in Johannes Kapitel 8, da diskutieren die Juden mit Jesus und wollen in Frage stellen, dass er wirklich Gottes Sohn ist und sagen, ja, wir sind von Mose und wir wissen, wer unser Vater ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, so hat Jesus ihnen deutlich gemacht, dass sie eigentlich in Wahrheit dem Teufel angehören, auch weil sie dachten, ach, wir sind doch religiöse Menschen, wir wollen das Gesetz halten. Und doch hat Jesus so deutliche Worte an sie gerichtet. Und ja, so geht es eigentlich allen Menschen von Geburt an. Paulus schreibt dazu, darum, gleich wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, wir kommen schon in Sünde auf die Welt, aber es bleibt nicht dabei, sondern wir beginnen dann auch schon von klein auf zu sündigen und Gott Unehre zu bereiten. Paulus fasst es mal, oder bringt es in Römer Kapitel 3 auf den Punkt, als er gegenüberhält, als er in Römer vergleicht er es und sagt, okay, es gibt einmal die Juden, die das Gesetz haben und die werden durch das Gesetz verurteilt, und dann gibt es die Heiden, die das Gesetz nicht haben, aber sie werden auch ohne Gesetz verurteilt, weil sie haben ein Gewissen und erkennen auch daran, dass sie immer wieder anders sich verhalten, als der Schöpfer es von ihnen verlangt, und somit sind eben beide vor Gott verurteilt. Und dann bringt das auf den Punkt und sagt in Kapitel 3, Vers 9, wie nun? Und er spricht ja zu den Juden, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Von all den Menschen, die auf dem Planeten wohnen, die je gewohnt oder jemals wohnen werden, ist nicht ein einziger Mensch dabei, der von sich aus auf die Idee kommt, Gott die Ehre zu geben. Alle sind wir bis aufs Letzte von der Sünde verdorben. Und dem Menschen ist nichts über, was irgendwie gut sein könnte. Absolut nichts. Denn die Menschen brechen ständig Gottes Gebote, lehnen sich gegen ihn auf und wandeln somit mit allen anderen Menschen unter der Herrschaft des Teufels und sind tot in ihren Übertretungen und Sünden. Und Paulus schreibt dann weiter, wie man das einem Menschen erkennen kann, und sagt dann in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Es ist so, der Mensch liegt zwar unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, und doch braucht der Mensch eigentlich gar nichts Böses von außen eingehaucht zu bekommen, sondern das Böse steckt im Menschen drin. Wir lesen hier, dass seine eigenen Begierden ihn in die Sünde führen. Denn die Begierden des Menschen sind nicht auf Gott ausgerichtet, sie sind nicht darauf ausgerichtet, Gott zu ehren, sondern sie sind immer auf ihn selber, auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet. Von Anfang an der Menschen sieht man, dass der Mensch am liebsten sein eigener Gott sein möchte, und das bringt ihn dazu, deswegen immer wieder dazu, sich gegen Gott und seine Herrschaft und gegen seine Gebote zu versündigen und sich gegen ihn aufzulehnen. In Jakobus schreibt auch genau darüber und sagt dann im ersten Kapitel, im Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und in Vers Kapitel 4 ergänzt er das dann noch und schreibt dann nochmal darüber, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und auch Titus schreibt ganz ähnlich in Kapitel 3, Vers 3, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Und wenn man sich das überlegt, dann sieht man sehr deutlich, wie abgrundtief schlecht der Mensch ist und dass es eben nichts im Menschen gibt, das irgendwie Gutes ist. Viele sagen ja, oh, im Menschen irgendwo ist dann doch irgendwas Gutes vorhanden und ganz tief im Verborgenen, aber es ist nicht so, sondern im Menschen steckt nur Begierden und Bosheit. Und das Grauenvolle ist, dass wir dabei nicht an einen Schwerverbrecher denken müssen, der Menschen ermordet hat oder an Vergewaltiger oder sonst irgendeinen Schwerverbrecher, sondern wir müssen nur in unser eigenes Herz schauen und sehen unsere eigene Verdorbenheit. Und können dann mit Paulus sagen, ja, das ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist nicht einer, der nach Gott fragt, auch nicht einer. Und wozu führt oder wohin führt diese Auflehnung und diese Sünde gegenüber Gott? Paulus schreibt in Vers 3 weiter, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Doch die Sünde häuft sich der Mensch mehr und mehr dem gerechten Zorn Gottes auf. Paulus schreibt dazu in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und es geht dann weiter, in 2, Vers 5 steht dann, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jeden vergelten wird nach seinen Werken. Weil Gott gerecht und heilig ist, kann er gar nicht anders, als all unsere Übertretungen und all die Zielverfehlungen, die wir haben, zu strafen. Und er muss sie gerecht mit Zorn richten. Und das ist eben die Situation des Menschen seit Adam. Tod in Sünden und Übertretung, ein Leben in Begierde, die den Menschen immer noch tiefer in die Sünde hineintreibt und ein Leben unter der Herrschaft des Teufels. Und somit ein Leben in der Feindschaft Gottes. Und sein Zorn ist bereit, offenbar zu werden. Und wir sehen, wie tragisch es für den Menschen ist, weil von sich aus hat er überhaupt keine Chance, da irgendwie nochmal die Kurve zu bekommen, irgendwie nochmal was zum Guten zu bewegen, sondern sein Zustand ist aussichtslos. Er ist wie tot und daher nicht in der Lage, von sich aus zum Leben zu kommen. So wie eben ein Toter nicht von sich aus irgendwie ins Leben zurückkehren kann. Er ist tot. Die Reformatoren haben diesen Zustand als die völlige Verderbtheit des Menschen beschrieben und haben damit sagen wollen, dass aufgrund des Sündenfalls die Sünde den ganzen Menschen beherrscht. Sein Denken, seine Gefühle und auch seinen Willen. Daher ist der natürliche Mensch nicht fähig, die Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Er ist geistlich völlig hilflos und verloren. Und wie tragisch und hoffnungslos wäre diese Situation aller Menschen, wenn es hier nicht weitergehen würde. Und nun kommen wir zu einem ganz besonders wichtigen Wort in der Bibel, dem Aber. Ich hatte mal in der Bibelschule einen Seminarlehrer, das war mein Namensvetter, Steve Lawson hieß er. Und er hat immer wieder betont, thank God for the buts in the Bible. Und ist dann immer so dran gestanden und hat eben gesagt, ja, Gott sei Dank für die Aber, die wir in der Bibel haben. Und ja, er hat damit recht, weil auch hier unser Vers in 2, Vers 4 heißt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, durch Christus lebendig gemacht, angelangt. Wir haben noch die Situation des Menschen vor Augen, die völlige Verderbtheit und auch die Hoffnungslosigkeit. Und Paulus beginnt jetzt im nächsten Satz mit Gott aber. Und hier wird schon deutlich, dass Gott eingreift und dass er aus Sicht des Menschen auch eingreifen musste, weil er von sich aus nichts tun konnte. Und schon die beiden Worte lassen unser Herz von Dankbarkeit höher schlagen. Gott aber hat uns in seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht. Gott hat uns, die wir in Sünde tot waren, Christus lebendig gemacht. In diesem Satz steckt so viel Gnade und Liebe, dass wir sie, denke ich, nur ansatzweise begreifen können. Und doch sollte uns immer wieder neu zum Staunen und auch zu einer Dankbarkeit und auch zu einer Ehrerbietung Gott gegenüber führen. Denn Gott ist nur zu Recht zornig und seine Gerechtigkeit bringt ihn dazu, zu Recht zornig zu sein über Sünde. Und doch lesen wir hier, dass er auch reich ist an Erbarmen und voller Liebe. An dieser Stelle können wir uns zurückerinnern an das erste Kapitel, in der Paulus den Grundstein des Briefes gelegt hat und wie er uns erklärt hat, was zur Errettung des Menschen führt, was hinter der Errettung steckt, dass nämlich Gott Menschen erwählt hat, dass er durch Christi Vergebung für sie erlangt hat, indem Christus eben für die Sünde ans Kreuz gegangen ist und die ganze Strafe, den ganzen Zorn abbekommen hat, den wir eigentlich verdient hätten, um eben Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Erlösungswerk, das Gott allein ausführt und von Zeiten her geplant ist, kommt Gottes Gnade und auch seine Liebe zum Ausdruck mehr als sonst irgendwo. Und das ganze Erlösungswerk dient letztendlich und auch die Erlösung jeden einzelnen Menschen, dass Gott dabei verherrlicht wird. Im zweiten Kapitel bringt Gott dieses große Erlösungswerk, wie gesagt, uns Menschen nahe. Und er wendet es jetzt konkret auf das Leben der Epheser, aber auch auf unser Leben an und zeigt uns, dass wir eben einst ein Leben in Tod, in Übertretung und Sünde geführt haben, dass wir unter dem Zorngericht Gottes waren. Und wenn wir genau lesen, dann fällt uns auf, dass er eben hier von der Vergangenheit spricht. Das ist vergangen. Und er sagt uns, dass wir einst tot waren, nun aber von Gott durch Christus lebendig gemacht wurden. Und deswegen, ich wiederhole mich aber nochmals, Tote können von sich aus nicht lebendig gemacht werden. Es brauchte Gott, der uns lebendig gemacht hat. Und so wie er damals Adam das Leben einhauchte, musste er auch geistlich Toten das Leben einhauchen. Und so hat er uns lebendig gemacht. Das ist sein Werk. Und sein Werk allein, und damit sind wir jetzt am Zentrum des Evangeliums angelangt. Gott konnte uns um seiner Gerechtigkeitswillen nicht einfach gerecht sprechen. Unsere Sünde und die ganze damit verbundene Strafe musste Genüge getan werden. Und an dieser Stelle ist Christus für unsere Stadt eingesprungen. Da, wo wir Menschen nicht weiter konnten, wo wir versagt haben, ist er auf die Erde gekommen, hat ein sündloses Leben geführt und ist doch von Gott zur Sünde gemacht worden. Christus hat die ganze Strafe und die ganze Schuld für uns getragen. Und so hat Gott sein Liebstes aus Erbarmen und aus Liebe zu uns Menschen, die eigentlich gar keine Liebe verdient hätten, dahingegeben. Wir hatten aus dem ersten Punkt mitgenommen, dass wir zu Recht den Zorn verdienen würden und dass wir Feinde Gottes sind, weil wir ihn ständig verwerfen ins Angesicht oder ständig verworfen haben und ins Angesicht verschmäht haben. Und doch ist er von Liebe und Erbarmen gegenüber uns, indem er uns zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus bestimmt hat. Ich finde da eine sehr schöne Stelle, die mir immer wieder in den Sinn kommt, steht in Jeremia Kapitel 31, Vers 3. Da schreibt der Prophet von Gott: Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Und jetzt spricht Gott: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das waren für mich immer schon so große und tröstliche Worte. Gott hat sich mit ewiger Liebe aufgemacht, um uns Menschen zu retten. Und genau dazu hat der Mensch erwählt und genau dazu dürfen wir uns zählen, wenn dieser Ruf an uns ging und wenn wir dieser Gnade teilhaftig geworden sind. Und wenn ich überlege, ich kann nicht sagen, warum er gerade mich erwählt hat. Für mich ist es unbegreiflich, denn auch in meinem Inneren steckt so viel Sünde und Verdorbenheit und auch in mir war nichts und zwar überhaupt gar nichts Gutes. Und doch hat Gott mich schon vor Grundlegung der Welt auserwählt, sein zu sein, Vergebung in Christus und ewiges Leben zu erfahren. Und es ist eben die große, unbegreifliche Gnade, von der Paulus hier schreibt. Und genau deswegen ruft er es wirklich auch aus in Vers 5, aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euch, damit sich eben niemand rühmen kann. Es ist Gottes Gabe. Und ja, es ist wirklich eine große Gnade, wenn ein Mensch, der tot in Sünde ist, von Gott zum Leben gebracht wird. Weil er musste dafür seinen eigenen Sohn strafen und zur Sünde machen. Gnade kommt aus dem griechischen Wort Charis und steht für eine gewährte oder ersehnte Freundlichkeit, Wohltat, Gunst, Annahme. Es bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Es meint unverdiente Gunst. Wir hatten vorher das Lied gesungen, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Und wir werden auch nach der Predigt ein Lied singen und ich bitte euch, dass ihr das Lied ganz bewusst singt, weil es auch eben so voll von den Wahrheiten steckt, die hier Paulus beschreibt. Da heißt es dann, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hätt's nie begehrt. Ich hätte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Und eben da wird es auch deutlich, dass die Gnade, die wir da erlangen, dass es ein Geschenk Gottes ist, das er uns schenkt und dass wir es mitnichten irgendwie verdient hätten. Und so schreibt Paulus in Römer Kapitel 5, ab Vers 15, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überstrebendem Maße zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welchen den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zur Sünde gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen viele zur Gerechtigkeit gemacht. Paulus beschreibt hier sehr gut, was Christus für uns getan hat, wie er uns, die wir alle eben in Sünde und Tod waren, zur Gerechtigkeit gebracht hat durch das, was er am Kreuz getan hat. Und so hat Gott uns in Christus erwählt und uns eigentlich elende, verdorbene, nichtsnutzige Menschen und ihm feindlich gesinnte Menschen durch sein Blut, durch das Blut seines Sohnes errettet. Und wir haben dabei nichts beigetragen. Im Gegenteil, wir haben dazu beigetragen, dass der Zorn Gottes sich anhäuft. Und es gab nichts in keinem von uns Menschen, das Gottes Tat erklären könnte. Es gab nichts, dass Gott irgendwie dazu entschieden hätte, dass er sich für uns entscheidet, sondern nein, Gott hat sich für uns entschieden und obwohl wir tot für alles Leben waren. Und deswegen können wir mit Paulus ausrufen, ja, aus Gnade sind wir errettet. Es ist nicht aus uns, Gottes Werk allein ist es. Paulus zeigt dann weiter auf, was alles mit der Errettung an uns verbunden ist und was Gott an uns getan hat, indem er weiterschreit und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gott hat uns in Christus in einen neuen und in, ja, in einen völlig neuen Zustand versetzt. Er erinnert uns, woher wir kommen, Tod in Sünde, Kinder des Zorns, und zeigt uns nun auf, wie Gott uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm mitversetzt hat in die himmlischen Regionen, in Christus. Und welche Wandlung steckt da dazwischen und welche Gnade. Und eben diese Wahrheit, dass wir in die himmlischen Regionen versetzt sind, ist in gewisser Weise schwer zu begreifen. Und doch sollten wir vielleicht dadurch umso mehr daran festhalten. Denn auch wenn wir mit unserem Leib noch auf der Erde wandeln und unsere Erlösung ihre Vollendung im Himmel findet, so sind wir dennoch auch jetzt schon völlig Gottes eigen. Wir sind mit seinem Geist versiegelt und haben jetzt schon Anteil an der himmlischen Wohnung bei ihm durch Christus. Wir sind jetzt schon in direkter Gemeinschaft mit ihm und wir haben jetzt schon unseren Platz mit Christus im Himmel. Auch wenn wir dies jetzt nicht jeden Tag sehen und auch wenn wir immer wieder über unser Fleisch und auch über unsere sündige Natur stöhnen müssen, so sind wir doch in Christus in die himmlischen Regionen versetzt und Gott ganz nah. Wir haben jetzt schon unseren neuen Platz und unseren neuen Zustand in Christus. Wir sind Heilige. Und daher sollten wir unser Leben auch als solche leben, wohl wissen, dass dies nicht immer klappen wird, weil wir eben noch auf dieser Erde sind und die Sünde noch nicht vollständig verbannt wurde. Aber eines Tages, wenn wir vor Gott kommen, dann wird es soweit sein, dass die Sünde und alles Böse vollständig verbannt ist und dass die Erlösung, dass unsere Erlösung dann zur Vollendung gelangt. Doch auch jetzt schon hat sich die Erlösung an uns erfüllt und eben daran sollen wir festhalten und darauf sollen wir uns berufen, gerade auch wenn Versuchungen und Angriffe kommen und sich uns nahen. Oder wenn sich irgendjemand Anklage gegen uns erheben will, weil wir wissen, dass niemand mehr Anklage gegen uns erheben kann vor Gott, weil Christus alles vollbracht hat. Wenn wir jetzt im Kapitel 1, Vers 19 bis 21 vergleichen, jetzt in Bezug auf das mit Auferweckt, dann sehen wir in Kapitel 1, dass er schreibt, dass sie eben erkennen sollen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zur Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Und das gleiche Wort, das eben das mit das Auferwecken, steht dann auch in Kapitel 2, Vers 6 und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Und wenn wir uns vor Augen halten, was damit ausgesagt wird, dann müssen wir feststellen, in Kapitel 1 wird beschrieben, mit welch überwältigender Größe seiner Kraftwirkung er Christus aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt schreibt er, mit der gleichen großen Macht ist er auch hingegangen und hat uns aus den Toten mit auferweckt und uns mitversetzt in die himmlischen Regionen. Das heißt, Gott hat all seine Macht, mit der er Christus von den Toten auferweckte, auch für uns, für jeden einzelnen von uns eingesetzt, um uns vom Tod zum Leben zu führen. Und deswegen dürfen wir uns freuen über den Platz, den wir in Christus in den himmlischen Regionen haben. Und deswegen kann nichts und niemand mehr noch Anklage gegen uns erheben. Auch wir selber nicht, was häufig das größte Problem ist. Paulus endet diesen Satz dann, indem er schreibt, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Auch zu diesem Satz könnte man so viel sagen, aber aufgrund der Zeit möchte ich nur sagen, dass die Gnade Gottes an uns mit der Wiedergeburt nicht endet, sondern dass sie unser ganzes Leben lang begleitet. Gottes Gnade begleitet uns fortwährend. So schreibt Paulus in Römer 5, Vers 10 beispielsweise, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Gott schenkt uns Gnade im Überfluss. Paulus schreibt hier von einem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Christus. Und eben Gottes Gnade begleitet uns unser ganzes Leben lang und lehrt uns seine Abhängigkeit. Und daher wollen wir uns eben nur Gott und seiner Gnade rühmen und uns immer wieder neu auch in diese Abhängigkeit begeben. Was in diesem Abschnitt deutlich wird, ist, was die Reformatoren wiederum als unwiderstehliche Gnade beschrieben haben. Und damit wollen sie eben ausdrücken, dass man die Gnade der Erwählung nicht ausschlagen kann. Der Mensch hat in dieser Hinsicht also keinen freien Willen, da er tot ist in seinen Vergehungen und deswegen keinerlei Macht hat, sich für Gott zu entscheiden. Nur durch den Ruf Gottes kann der Mensch geistlich wieder zum Leben erweckt werden und somit zu Gott kommen. Jeder Mensch, den Gott erwählt hat, wird Gott erkennen. Die Erwählten können dem Ruf Gottes nicht widerstehen. Den dritten Punkt schauen wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal an. Aber ich möchte dennoch zum Schluss die Predigt dann nochmal zusammenfassen. Paulus hat im zweiten Kapitel damit begonnen, uns seinen vergangenen Zustand aufzuzeigen. Wir sehen darin, wie in Kapitel 1 zuvor, wie er das Evangelium erklärt, aber nun ganz konkret auf die Epheser anwendet und ihnen zeigt, woher sie kamen und wie lebensnotwendig das Evangelium für sie war. Paulus beschreibt in den Versen sehr eindrücklich die völlige Verdorbenheit des Menschen, wie er tot war in Sünde und Übertretung und wie er mit allen anderen Menschen nach dem Lauf der Welt gemäß dem Herrscher der Welt gelebt hat. Doch das größte Problem des Menschen sind gar nicht so sehr die äußerlichen Einflüsse, sondern es ist sein eigenes Herz. Der Mensch ist voller Begierden und die führen ihn immer tiefer in Sünde. Und damit vergeht er sich ständig an Gott und an seinen Geboten und lebt entgegen dessen, wozu sein Schöpfer ihn bestimmt hat. Und somit zieht sich der Mensch Stück für Stück den Sand Gottes und Summen und auch die gerechte Strafe Gottes auf sich. Sein Zustand ist hoffnungslos und von sich aus kann er nichts machen, um daran was zu ändern. Und wie dankbar können wir sein, dass es in Vers 4 weitergeht mit einem Gott aber. Und Gott beginnt dort zu wirken, wo alles andere hoffnungslos war. Und jetzt mal Paulus ihm die große Errettung und die große Gnade in Christus vor Augen. Gott hat uns um seiner Liebe willen, die wir tot waren, durch die Sünden in Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, Gott hat uns Menschen, die wir gemäß seinem Gesetz nur den Tod verdient hätten, gerettet, indem er seinen eigenen Sohn in den Tod an Kreuz schickte. Er hat seinen Sohn dahingegeben und all seinen Zorn, den wir verdient hätten, auf ihn gelegt. Daran können wir Gottes große Gnade erkennen und dadurch gehört ihm aller Ruhm. Paulus zeigt weiter, dass Gott uns mit einer überwältigenden großen Kraftwirkung mit Christus auferweckt hat und uns mit ihm mitversetzt hat in die himmlischen Regionen. Wir sind nun Heilige und Teilhaber einer himmlischen Berufung. Und welche konkrete Anwendung können wir daraus ziehen? Denn das Wissen um die große Gnade muss unser Herz voll Dankbarkeit erfüllen und unseren Mund voll Lob machen. Wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, welche Wege Gott mit uns gegangen ist, wie er uns vom Tod zum Leben geführt hat, dann führt uns das in die Anbetung und wir verherrlichen und wir sollten dadurch Gott verherrlichen und seinen Namen ehren im Gebet, aber auch durch unser Leben. Das Wissen um unsere große Verdorbenheit auf der einen Seite, aber auch um Gottes überschwängliche Gnade auf der anderen, muss uns auch eine tiefe Abhängigkeit zu ihm führen. Wir haben alles in Christus, aber ohne ihn haben wir gar nichts. Das heißt, wir wollen uns konkret darum bemühen, in Christus zu bleiben, indem wir unsere Gemeinschaft mit ihm pflegen, durch Gebet, durch Bibellesen, aber auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wie durch das Abendmahl. Und durch das Wissen um unseren Zustand, dass wir mit auferweckt und übersetzt sind in die himmlischen Regionen, wollen wir zum einen ein Leben führen, das diesem Zustand auch entspricht, aber zum anderen wissen wir auch, dass wenn wir hier noch in Sünde fallen und wenn die Errettung noch nicht zur Vollendung gekommen ist, so ist der Zustand jetzt schon Realität, dass wir in Christus vollkommen sind. Das heißt, wenn wir fallen, so wissen wir, dass es uns vergeben ist und dass niemand gegen uns Anklage erheben kann vor Gott. Und so sind wir voller Hoffnung auf alles, was kommen wird, da Gott unsere Erlösung zur Vollendung bringen wird. alles zu unserem Besten dient und wir eins bei ihm sein dürfen. Und dieses Wissen hilft, dass wir ihm noch weiter vertrauen können und dass das Vertrauen zu ihm weiter wächst, auch gerade wenn eben schwere Zeiten kommen und wir ja die Zeiten überstehen müssen, dass wir wissen, dass Gott uns da durchführt. Und so, denke ich, werden wir durch das Wissen um unsere Verdorbenheit, aber auch um seine Gnade immer wieder in die Arme Gottes und Jesus Christus als unser hoher Priester getrieben. Ich schließe mit dem Abschiedsgruß des Paulus aus dem Epheserbrief. Friede werde euch zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. Also wir singen dann jetzt gemeinsam das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Nummer 294.